Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und unserem Partnersender Radio Maria Südtirol zur Sendung Höre Israel. Mein Name ist Andreas Büscher. Wir wollen uns in der heutigen Sendung die Bibeltexte der kommenden Sonntagsmesse anschauen, die Bibeltexte vom 16. Sonntag im Jahreskreis. Wir haben zwei Lesungstexte und einen Evangeliumstext, also insgesamt drei Bibelstellen. Sie finden sie auch zum Mitlesen auf unserer Internetseite horeb.org, direkt auf der Startseite beim Hinweis auf unsere heutige Sendung Höre Israel. Ganz herzlich darf ich nun unseren Referenten begrüßen, Pfarrer Andreas Fuchs aus Kolbrunn in der Schweiz im Kanton Zürich. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Ja, wir kennen Sie noch aus Chur. Sie wurden immer als aus Chur stammend vorgestellt. Sie sind jetzt in einer neuen Pfarrei, oder?
Ja, genau. Also nach 12 Jahren Ordinariat durfte ich endlich wieder in die Pfarreiseelsorge zurückkehren. Und zwar eben, wie Sie gesagt haben, in Kolbrunn. Das ist in der Nähe von Winterthur. Und in Winterthur, in der Nachbarpfarrei von Kolbrunn, in Winterthur-Seen, bin ich aufgewachsen. Also von dem her durfte ich jetzt wieder so ein bisschen in die Heimat zurückkehren. Ist eine kleine Pfarrei, aber eine sehr schöne Pfarrei im Töstal. Da sind wir als Kinder auch viel wandern gegangen und als Jugendliche bin ich da viel Radfahren auch gegangen. Also von dem her eben bin ich sehr glücklich, dass der Bischof da meine Bitte erhört hat und der liebe Gott geschaut hat, dass ich wieder in die Pfarrei zurückkehren darf und einfach ganz normal als Pfarrer wirken kann.
Ja, wunderbar. Heute haben wir ja drei Texte, der erste Text aus dem Buch der Weisheit, dann aus dem Römerbrief. Aber bevor wir beginnen, bitte ich Sie um ein einführendes Gebet. Und natürlich wird im Laufe der Sendung, am Ende der Sendung, wieder für unsere Hörer Gelegenheit sein, auch anzurufen mit den eigenen Fragen.
Ja, wir wollen das sogenannte Tagesgebet nehmen, auch wenn das Tagesgebet alle Jahre dasselbe ist, die Lesungen nicht. Die haben ja einen Jahreszyklus oder Dreijahreszyklus A, B und C. Aber dennoch ist sehr schön, dass es eigentlich immer, eben es ist immer alles Wort Gottes und das passt, auch wenn es jetzt nicht genau abgestimmt ist, aber es passt immer auch sehr schön. Herr, unser Gott, sieh gnädig auf alle, die du in deinen Dienst gerufen hast. Mach uns stark im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, damit wir immer wachsam sind und auf dem Weg deiner Gebote bleiben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Ja, die erste Lesung der Messe am kommenden Sonntag entstammt dem Buch der Weisheit. Im Kapitel 12 sind es die Verse 13 und 18 bis 19. Es gibt keinen Gott außer dir, der für alles Sorge trägt. Daher brauchst du nicht zu beweisen, dass du gerecht geurteilt hast. Deine Stärke ist die Grundlage deiner Gerechtigkeit und deine Herrschaft über alles lässt dich gegen alles Nachsicht üben. Stärke beweist du, wenn man an deine unbeschränkte Macht nicht glaubt und bei denen, die sie kennen, strafst du die trotzige Auflehnung. Weil du über Stärke verfügst, richtest du in Milde und behandelst uns mit großer Nachsicht, denn die Macht steht dir zur Verfügung, wann immer du willst. Durch solches Handeln hast du dein Volk gelehrt, dass der Gerechte menschenfreundlich sein muss und hast deinen Söhnen die Hoffnung geschenkt, dass du den Sündern die Umkehr gewährst.
Die erste Lesung ist ja jeweils thematisch, wenn möglich so, auf das Evangelium abgestimmt. Die zweite Lesung eigentlich nicht. Das ist eine fortlaufende Lesung, aber wie bereits erwähnt, es ist das Wort Gottes, das immer eine innere Einheit auch bildet und deshalb eben da nicht etwas entgegensteht. Aber dennoch sieht man schon auch eben, dass diese Texte sorgfältig ausgewählt wurden. Sie weisen so ein bisschen hin, auch schon auf das Evangelium. Es ist da die Rede von der Nachsicht, von der Milde, von der Menschenfreundlichkeit. Das weist hin, kann man jetzt schon auch ein bisschen vorweg nehmen, auf das Evangelium, wo dann auch vom Unkraut, dass man nicht mit dem guten Samen zusammen ausreißen soll, hinweist. Nun, eben diese Milde, diese Sanftmut, die einen Menschen freundlich macht, die es einem möglich macht, eben auch mit jenen, die nicht glauben, die nicht den guten Samen des Wortes Gottes aufgenommen haben, sondern vielleicht ihr Herz verhärtet haben. Diese Sanftmut, die hilft uns, mit solchen Menschen zusammen zu sein, beziehungsweise hilft uns auch selber immer sanfter zu werden, weil vielleicht ja auch wir irgendwie ein bisschen unerträglich ab und zu für andere sein könnten. Und da gibt es einen sehr schönen und weisen Text des heiligen Franz von Sales, der ist in der Philothea. Die Philothea, das ist der deutsche Titel eigentlich, der französische ursprüngliche Titel ist so Einführung ins geistliche Leben, ins christliche, ins fromme Leben. Und da geht es in der Philothea, geht es darum, in diesem Büchlein beschreibt der heilige Franz von Sales in seiner Milde, ist er der Heilige der Milde, auch wenn er von Natur aus, von seinem Charakter her sehr, sehr jähzornig war, eben beschreibt er, wie kann man Sanftmut lernen? Das ist im dritten Teil, es gibt da verschiedene Teile in diesem Büchlein, beim achten Kapitel, das überschrieben ist mit Sanftmut, Mittel gegen den Zorn. Und da möchte ich einige Sätze daraus herauspicken und dann auch noch zwei kleine, ganz konkrete Beispiele, die ich in einem schönen Buch gefunden haben, der Sanftmut vortragen. Also, der heilige Franz von Sales sagt da, lernt von mir, sagt Jesus, denn ich bin sanftmütig, leider oftmals in der deutschen Übersetzung mit gütig übersetzt, ist auch etwas sehr Schönes, gütig zu sein, aber es ist eigentlich ganz klar, denn ich bin sanftmütig oder milde und demütig von Herzen. Die Demut macht uns vollkommen vor Gott, die Sanftmut dem Nächsten gegenüber. Also die Sanftmut hilft uns, mit den Nächsten gut umgehen zu können, auch wenn sie uns nicht so sympathisch sind, wenn die uns nicht so wahnsinnig passen. Und er vergleicht dann auch den Balsam mit der Sanftmut und der Demut. Balsam ist Olivenöl der Chrysam ist Olivenöl und Balsam. Und er sagt dann, das Olivenöl schwimmt oben auf. Dadurch versinnbildet es die Sanftmut und Güte, die über allem steht und alle Tugenden überragt. Sie ist ja die Blüte der Liebe, die nach dem heiligen Bernhard ihre Vollkommenheit erreicht, wenn sie nur geduldig, nicht nur geduldig, sondern auch sanftmütig und gütig ist. Und dann sagt er aber auch, sei darauf bedacht, dass Sanftmut und Demut in deinem Herzen wohnen. Und eben die Demut, das Bild der Demut, ist der Balsam, der zu Boden sinkt. Und er sagt dann auch, ja gut, wichtig ist, dass man nicht nur sanftmütig und demütig tut, sondern eben es auch wirklich ist. Und er sagt, so schützen auch Demut und Sanftmut, wenn sie gut und echt sind, vor der Aufwallung des Zornes, der eine Beleidigung gewöhnlich im Herzen bewirkt. Wenn wir von bösen und feindlichen Zungen gestochen, aufbrausen, aufgebracht und ärgerlich werden, wie wir es leider oftmals tun, so ist dies ein Zeichen, dass unser demütiges und sanftes Reden und Gehaben nicht echt und wahrhaftig ist, sondern erkünstelt und geheuchelt. Also eine Wirklichkeit, die ja, uns leider oftmals auch betrifft. Und dann eben kommt sofort die Frage, ja gut, wie kann ich dann echt sanft und demütig wirklich von Herzen werden? Und dann sagt der heilige Franz von Sales, wie aber schlägt man den Zorn nieder? Da gibt es so drei Punkte eigentlich an. Der erste, nimm schnell deine Kraft zusammen, sobald du ihn aufsteigen fühlst. Nicht heftig und ungestüm, sondern ruhig und doch ernsthaft. Also das Erste, man muss reagieren. Man muss nicht einfach dem freien Lauf lassen und sagen, gut, bin halt so, können, ja, ich muss mich halt so ertragen, wie ich bin. Nein, ich muss mich zusammennehmen. Eben nicht. Nimm schnell deine Kraft zusammen, sobald du ihn aufsteigen fühlst, dass man diesen aufkeimenden Zorn oder dieser Feind der Sanftmut eben niederschlägt. Und dann das Zweite, sagt er, wir müssen Gott um Hilfe anrufen. Alleine schaffen wir es nicht. Eben, wir müssen Gott um Hilfe anrufen, wenn wir uns vom Zorn erregt fühlen. Wie die Apostel, als sie mitten auf dem See von Sturm und Unwetter hin und her geschleudert wurden. Wenn du im Gebet gegen einen vorhandenen oder aufsteigenden Zorn ankämpfst, dann bete immer ruhig, ja nicht heftig. So müssen alle Mittel gegen dieses Übel gehandhabt werden. Das kommt auch an anderer Stelle. Seine Schriften, eben diese Milde, diese Sanftheit, eben nicht dieses Aufbrausende, auch die Abscheu gegenüber den Sünden, die Reue, dass man sich nicht selber abkanzelt, sondern auch sanft und demütig mit sich selber ist. Also das Erste, wirklich alle Kraft zusammennehmen, um dagegen zu kämpfen. Das Zweite, Gott um Hilfe anrufen. Und dann sagt er noch ein drittes, sehr interessantes, lege dir ferner einen Vorrat an Ruhe und Sanftmut an in der Zeit, da du ruhig bist und keinen Anlass zum Zorn hast, indem du alles, Großes und Kleines, so ruhig und sanft wie möglich sagst und tust. Also eben, wenn es nicht gerade stürmt draußen bzw. im Herzen drin, dann soll man möglichst sich daran gewöhnen, sich eingewöhnen, eben einen Vorrat an Ruhe und Sanftmut anlegen, indem wir alles, das Große und das Kleine, also eben wirklich alles, so ruhig und sanft wie möglich tun und sagen. Dass wir so diese Sanftmut verinnerlichen, dass sie wirklich eine Demut und Milde von Herzen wird. Und so möchte ich zwei kleine Beispiele, die ich aus einem älteren Buch, einem sehr wertvollen Buch, das homiletische Quellenwerk ist so ein älteres Buch, das da ganz viele Beispiele oder Zitate eben auch beinhaltet, und da hat es eben auch zwei schöne Beispiele drin gehabt von, oder mehrere, aber zwei möchte ich da erwähnen, von sanftmütigen Menschen, wirklich eben milden Menschen. Und das ist aus einem Bericht von Pater Maffei, einem Jesuiten, und der sagt, es war bei einer Missionspredigt im fernen Japan. Da trat ein Heide ingrimmig auf den verhassten fremden Priester zu und spie ihm ins Gesicht. Der Missionar zog ruhig sein Taschentuch, wischte sich ab und fuhr fort, als ob nichts vorgefallen wäre. Nach der Predigt meldete sich einer der Hörer im Hause der Missionare, er wolle Christ werden. Auf die Frage, was ihn zu diesem Entschluss bewogen habe, erzählte er einem Ordensgenossen des Predigers das Vorkommnis und fügte bei, eine Lehre, die in einem Menschen solche Liebe und Demut wirkt, muss wahr und göttlich sein. Werden wir auch im Evangelium dann sehen, eben das ist die Art des Sauerteigs, wie die Menschen von innen her eben ganz durchsäuert werden. Und dann noch ein anderes kleines Beispiel einer Ordensschwester in New York. In New York sammelten einmal Ordensschwestern milde Gaben für ihr Armenhaus. Sie kamen auch in einen Metzgerladen, dessen Inhaber ein ziemlich grober Mensch war. Kaum hatten sie ihr Anliegen vorgebracht, da jagte er sie auch schon aus dem Laden und warf ihnen, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, einen Knochen nach. Die Schwestern ließen sich nicht aus der Fassung bringen. Eine hob den Knochen auf und rief dankend und lächelnd zurück: Das gibt eine gute Suppe. Der erst so grobe Mann war entwaffnet. Das ist ja nicht zum Aushalten mit euch, polterte er, rief die Schwestern zurück, schenkte ihnen ein Stück Fleisch und ließ es ihnen sogar ins Haus bringen. Und so geschah es nun fast jede Woche. Er blieb ein Wohltäter der Anstand.
Sie hören die Sendung Höre Israel, unsere Bibelsendung bei Radio Horeb. Wir betrachten die liturgischen Texte von der Heiligen Messe am kommenden Sonntag. Und wir bereiten uns darauf vor, damit wir mehr von der Heiligen Schrift in unser Herz aufnehmen können, damit etwas hängen bleibt. Pfarrer Andreas Fuchs aus Kolbrunn in der Schweiz hat sich die Zeit genommen, mit uns gemeinsam die Bibeltexte zu betrachten. Nachdem wir jetzt die erste Lesung gehört haben aus dem Buch der Weisheit, gibt es die zweite Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Im Kapitel 8 sind es die Verse 26 und 27. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichem Seufzern. Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist, denn er tritt so, wie Gottes will, für die Heiligen ein.
Es ist nur eine kurze Lesung aus dem Römerbrief, aber eine sehr schöne, denn es geht ums Gebet, wie wir in rechter Weise oder warum oder was wir in rechter Weise beten und bitten, erbeten sollen. Das hat eben auch einen inneren Zusammenhang, haben wir vorhin auch gesehen. Wenn wir wirklich sanft sein möchten, dann müssen wir Gott um Hilfe bitten. Einen inneren Zusammenhang mit der ersten Lesung, aber auch dem Evangelium, denn wenn wir Früchte bringen möchten, sagt Jesus auch, ohne mich könnt ihr nichts tun, und das Gebet ist die Vereinigung mit Jesus. Also wir müssen wirklich mit ihm vereint sein, eben in rechter Weise beten. Nur, wie macht man das oder was heißt das? Wir wissen nicht, warum oder wie wir in rechter Weise beten sollen und wie tritt dann der Heilige Geist für uns ein. Da möchte ich zwei kleine Abschnitte zweier Generalaudienzen von Papst Benedikt XVI. Erwähnen, nämlich das eine der 16. Mai 2012 und die andere Generalaudienz war am 15. November 2006. Und da sagt Papst Benedikt, ein erstes Element, das uns der Apostel, also der Paulus, vermitteln will, ist, dass das Gebet nicht einfach als ein frommes Werk, das wir Gott gegenüber vollbringen, als unser Handeln betrachtet werden darf. Also nicht einfach eine Tätigkeit, etwas, das wir auch noch erledigen müssen, damit wir auch noch das abhaken können. Eben das sollte das Gebet nicht sein. Es ist in erster Linie ein Geschenk, Frucht der lebendigen, lebensspendenden Gegenwart des Vaters und Jesu Christi in uns. Im Brief an die Römer schreibt er, so nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, warum wir in rechter Weise beten sollen. Und dann sagt Papst Benedikt weiter, wir wollen beten, aber Gott ist fern, oder mindestens so empfinden wir es oftmals. Wir haben nicht die Worte, die Sprache, um mit Gott zu sprechen, nicht einmal das Denken. Wir können uns nur öffnen, unsere Zeit Gott zur Verfügung stellen, darauf warten, dass er uns helfen möge, in das wahre Gespräch einzutreten. kommt eben diese Geisteshaltung von Papst Benedikt auch sehr schön zur Geltung, wo er auch in einem Interviewbuch sagt, ja, vor Gott ist der Mensch ein Bettler. Ich habe keinen besonderen Draht zu Gott, auch wenn Gott mir dieses Amt des Papstes anvertraut hat, aber ich bin immer noch ein Bettler vor Gott. Und dann sagt er weiter, gerade unsere Schwachheit wird durch den Heiligen Geist zum wahren Gebet, zur wahren Berührung mit Gott. Der Heilige Geist ist gleichsam der Dolmetscher, der uns selbst und Gott verstehen lässt, was wir sagen wollen. Im Gebet erfahren wir, mehr als in anderen Dimensionen des Lebens, unsere Schwachheit, unsere Armut, unsere Geschöpflichkeit. Und je mehr wir im Hören auf Gott und im Gespräch mit ihm fortschreiten, damit das Gebet zum täglichen Atem unserer Seele wird, desto mehr werden wir uns auch unserer Grenzen bewusst. Nicht nur gegenüber den konkreten Situationen des Alltags, sondern auch in der Beziehung zum Herrn. Dann wächst in uns das Bedürfnis, auf ihn zu vertrauen, uns ihm immer mehr anzuvertrauen. Wir verstehen, wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Und der Heilige Geist nimmt sich unsere Unfähigkeit an, erleuchtet unseren Verstand und erwärmt unser Herz, indem er unser Sprechen mit Gott leitet. Für den heiligen Paulus ist das Gebet vor allem das Wirken des Heiligen Geistes in unserer Menschlichkeit, um sich unserer Schwachheit anzunehmen und uns von Menschen, die an die materielle Wirklichkeit gebunden sind, in geistliche Menschen zu verwandeln. Also eben der erste Punkt, der erste Text aus der Generalaudienz vom 16. Mai 2012 ist, das Gebet ist wirklich ein Wirken des Heiligen Geistes. Alleine schaffen wir es nicht. Er nimmt sich unserer Schwachheit an. Der Heilige Geist hilft uns, in die Begegnung mit Gott hineinzukommen. Und dann der zweite Text vom 15. November 2006 sagt Papst Benedikt unter anderem, und noch etwas Wichtiges lehrt uns Paulus. Er sagt, dass es ohne die Gegenwart des Geistes in uns kein echtes Gebet gibt. Es ist, als würde man sagen, dass der Heilige Geist, also der Geist des Vaters und des Sohnes, nunmehr wie die Seele unserer Seele ist. Der geheimste Teil unseres Seins, aus dem ununterbrochen eine Bewegung des Gebets zu Gott aufsteigt, die wir nicht einmal genau bestimmen können. Der Geist, der in uns immer wach ist, gleicht nämlich unsere Mängel aus und bringt dem Vater unsere Anbetung und unsere tiefsten Wünsche dar. Natürlich erfordert das eine tiefe und lebendige Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist eine Einladung, immer empfänglicher, immer aufmerksamer für diese Gegenwart des Geistes in uns zu sein, sie in Gebet zu verwandeln, diese Gegenwart zu spüren und so beten zu lernen. Zu lernen, als Kinder im Heiligen Geist mit dem Vater zu sprechen. Eben sich nicht zu schämen, einzugestehen, so wie es auch der heilige Paulus sagt, wir wissen nicht, wie wir in rechter Weise beten sollen. Sich dem Heiligen Geist anvertrauen, immer und immer wieder in die Schule des Gebetes sich zu begeben, vor allem auch in die Schule der Mutter Gottes, gerade auch im Rosenkranzgebet, wo wir uns Gott ganz anvertrauen, wo wir uns ganz bei ihm an der Hand der Mutter Gottes sein möchten, um beten zu lernen, um in dieses Sein mit Gott und in diese Gegenwart Gottes wirklich zu leben.
Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir betrachten die Texte vom kommenden Sonntag, von der Heiligen Messe am kommenden Sonntag. Nach den beiden Lesungen kommt jetzt das Sonntagsevangelium aus dem Matthäusevangelium. Ist es im Kapitel 13 und die Verse sind 24 bis 43. Pfarrer Andreas Fuchs aus Kolbrunn in der Schweiz ist bei uns und er betrachtet mit uns diese Texte. Er wird dann, nachdem ich dieses Evangelium vorgelesen habe, etwas dazu sagen. In jener Zeit erzählte Jesus der Menge das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten, »Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut?« Er antwortete, »Das hat ein Feind von mir getan.« Da sagten die Knechte zu ihm, »Sollen wir gehen und es ausreißen?« Er entgegnete, »Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber bringt in meine Scheune.« Er erzählte ihnen ein weiteres Gleichnis und sagte, »Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.« Und er erzählte ihnen noch ein Gleichnis. »Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war.« Dies alles sagte Jesus der Menschenmenge durch Gleichnisse. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Damit sollte sich erfüllen, was durch den Propheten gesagt worden ist. »Ich öffne meinen Mund und rede in Gleichnissen. Ich verkünde, was seit der Schöpfung verborgen war.« Dann verließ er die Menge und ging nach Hause. Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, »Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker.« Er antwortete, »Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Arbeiter bei dieser Ernte sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben, und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre.
In diesem Evangelium kommen vor allem so drei Themen oder drei Dinge, drei Beispiele vor. Einerseits, das ist so das prägnanteste, das Unkraut und dann aber auch das Senfkorn und der Sauerteig. Nun zuerst möchte ich auf das Unkraut eingehen. Es ist interessant, was dieses Wort auf Lateinisch oder Griechisch eigentlich heißt, beziehungsweise was der heilige Chrysostomus dazu sagt. Das findet man in dieser Catena Aurea. Das ist eine Zusammenstellung des heiligen Thomas von Aquin, aller Kirchenväter Texte, die er finden konnte zu den vier Evangelien. Das gibt, einerseits gibt es ein Buch, zwei gedruckte Bücher, andererseits gibt es aber auch eine Internetseite, also die ist eben auch so interessant, kann man auch Bibelstellen nachschlagen, was da die Kirchenväter dazu gesagt haben. Und eben zu diesem Evangelium, zu diesem Unkraut, sagt der heilige Johannes Chrysostomus, das heißt auf Lateinisch und Griechisch Zinzania, und das heißt eben, ist eigentlich Schwindelhafer. Ich bin kein Botaniker, aber das sagt er so. Also, und er sagt dann auch, der Teufel greift zu einem Trick, nämlich zu einer anderen Art der Nachstellung der Täuschung. So sagt er, er sät seine eigene Saat dazwischen und gibt ihr den Anschein der Ähnlichkeit auf vielfache Weise, sodass er diejenigen, welche sich täuschen lassen, leicht fängt. Darum spricht der Evangelist nicht einfach von irgendeiner Saat, sondern von Unkraut oder Schwindelhafer, der fast so aussieht wie Getreide. Auch hier wird die Bosheit des Teufels offenbar. Er sät, wenn alles schon fertig ist, um der Bemühung des Bauern desto mehr Schaden zuzufügen. Also eben sehr interessant, der Teufel eben äfft nach. Es ist eben zum Beispiel auch schon bei Adam und Eva. Er sagte der Eva, ihr werdet sein wie Gott. Das ist schon unsere Berufung. Wir sind als Abbild und Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sollen sein wie Gott, aber nicht durch uns selbst. Eben, es ist ähnlich, es ist raffiniert, fast gleich, aber eben nicht gleich. Es ist eine schlechte Kopie. Ebenso es ist nicht ein echter Diamant, das, was der Teufel uns anbietet, sondern eben eine Fälschung, eine Täuschung. Es sieht fast so aus wie echt, aber es ist nicht echt. Eben, wir sind berufen, Gott ähnlich zu werden, wie Gott zu werden, aber nicht durch uns selbst, durch unser eigenes Ich, durch unseren eigenen Willen, sondern durch den Gehorsam zu den Geboten Gottes, durch Gott, so wie Gott will, nicht so wie wir wollen. Es ist schon leider raffiniert und gemein, und deshalb müssen wir beten, wachsam sein, dass wir da dem Teufel nicht auf den Leim gehen. Interessant ist auch, was Papst Franziskus im Angelus am 20. Juli 2014 zu diesem Begriff sagt. Er sagt, das Unkraut ist ein Wort, das im Hebräischen, also nicht im Lateinischen, Griechischen, sondern im Hebräischen von derselben Wurzel wie der Name Satan abstammt und den Begriff der Spaltung in Erinnerung ruft. Alle wissen wir, dass der Teufel ein entzweiender Säher von Unkraut ist. Derjenige, der immer danach trachtet, die Menschen, die Familien, die Nationen und Völker auseinander zu bringen. Und eben er sagt dann auch, vor allem sagt dieses Gleichnis, dass das Böse in der Welt nicht von Gott stammt, sondern von seinem Feind, dem Teufel. Es ist schon bezeichnend. Der Teufel kommt in der Nacht, um Unkraut zu sehen, in der Finsternis, in der Verwirrung. Er geht dorthin, wo kein Licht ist, um das Unkraut zu sehen, währenddem hingegen Christus eben das Licht ist. Also eben sehr raffiniert, der Teufel sät dieses Unkraut, nachdem Jesus den guten Weizen gesät hat. Und deshalb muss man eben sehr aufmerksam sein, sehr achtsam sein, wachsam sein. Nun, man kann sich ja fragen, ja gut, eben in meinem Leben, wenn da eben auch in meinem Herzen Unkraut ist, ja, woher kommt dann das? Warum ist das denn so? Oder wie werde ich dieses Unkraut wieder los? Und der Gründer unserer Gemeinschaft, Don Pierino Gaglione, hat einmal in einer Predigt Folgendes gesagt. Wie im Boden, so wie auch in deinem Herzen, lässt Gott das Unkraut wachsen, zusammen mit dem guten Samen. Dieses Miteinander wachsen hast jedoch du gewollt, weil es dir noch nicht gelingt zu glauben, dass Jesus deine einzige Liebe sein soll, sodass du leider manchmal zu den Dingen der Welt oder zu deinem Ich gehst. Der Satan tut alles, damit du nicht mehr auf das Wort Gottes hörst. Der gute Samen ist die Liebe. das Unkraut die Nicht-Liebe, denn das Böse ist Nicht-Liebe, das Gute ist Liebe zu Gott. Welches ist die Quelle der Liebe? Dies hat das Tagesgebet gesagt. Stärke unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe, damit wir stets deine Gebote befolgen. Und dann sagt er eben auch, hast du je an die Wichtigkeit der Gebote gedacht? Sie legen wirklich die Gegenwart des Unkrauts auf den Boden deiner Vernunft, deines Willens, deines Herzens fest. Der Glaube ist an Gott glauben und an das, was er sagt. Was Gott sagt, sind vor allem die Gebote Gottes. Der Satan ist sehr geschickt, dass er das Gebet und die Wachsamkeit schwächt, dass du nicht mehr an die Gebote Gottes denkst, dass du sie dir zurechtbiegst, dass du viele Weisen erfindest, durch die du meinst, die Gebote Gottes zu befolgen, sie aber nicht wirklich befolgst. Das Unkraut, der gute Samen, dies hängt vom Befolgen der Gebote Gottes ab. Betet und wacht, sagt Jesus, denn nur betend und wachend kannst du die Gebote Gottes befolgen. Und der Teufel gibt oftmals dann oder wendet einen Trick an, dass er sagt, ja gut, es genügt, wenn du an Jesus glaubst oder wenn du sagst, wenn du das Gefühl hast, ich glaube an Jesus, oder wenn du das Gefühl der Liebe zu Gott hast, eben wenn du Jesus sagst und wenn du in ganz schönen Gefühlen betest, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich glaube an dich, aber nachher kannst du tun und lassen, was du willst. Das ist auch wieder dieses Unkraut, dieses Ähnliches. Es ist eine Art des Glaubens, aber eine Art des Glaubens und der Liebe, die nur in den Gefühlen besteht, nicht in der Wirklichkeit. Das ist zu wenig. Wir sollen wirklich das tun, was Jesus sagt. Und nicht eben so, wie es der Teufel uns eingibt. Es genügt, dass du sagst, Jesus, ich liebe dich, aber dann kannst du tun und lassen, was du willst. Nein, das genügt eben nicht. Eben deshalb, dieses Unkraut sollen wir wirklich ganz aus dem Herzen verbannen. Eben wie Papst Benedikt auch im Angelus am 17. Juli 2011 sagt, indem er den Augustinus zitiert, eben zeigt er uns auch, wie an uns liegt es, dass wir das Unkraut und den Boden ändern. Es ist nicht einfach so gegeben und wir können nichts tun. Und er sagt eben auch, dies bedeutet, dass wir bereit sein müssen, die am Tag der Taufe empfangene Gnade zu bewahren und weiter den Glauben an den Herrn zu nähren, der das Böse daran hindert, Wurzeln zu schlagen. In seinem Kommentar zu diesem Gleichnis merkt der heilige Augustinus an, dass viele vorher Unkraut sind und dann zu guten Weizen werden. Und er fügt hinzu, wenn sie, dass sie böse sind, nicht geduldig ertragen werden würden, so würden sie nicht zum lobenswerten Wandel gelangen. Also eben, wir waren vielleicht auch mal Unkraut und die anderen haben uns, wie das Gleichnis sagt, demütig ertragen. Und durch dieses demütige Ertragen der anderen gab es uns die Gelegenheit, wirklich zu gutem Weizen zu werden, gute Frucht zu bringen. Also dies zum Unkraut, diese paar Gedanken. Und dann noch ein, zwei Gedanken zum Sauerteig, weil eben wenn wir, wie wir gesehen haben, im Gebet, in Sanftmut, in Milde, mit dem guten Samen, die Gebote Gottes halten, an Jesus glauben, dann können wir in der Art und Weise des Sauerteigs in unserer heutigen Welt wirken. Oder wie wir auch beim Beispiel der Sanftmut gesehen haben. Ich möchte da nur zwei, drei Gedanken aus einer Generalaudienz von Papst Benedikt, dem 16. herausnehmen vom 18. November 2012. Das war im Jahr des Glaubens. Und er sagt, ja gut, wie können wir von Gott sprechen? Wie können wir in der heutigen Zeit von Gott sprechen? Und er sagt, die erste Antwort ist, dass wir von Gott sprechen können, weil er mit uns gesprochen hat. Die erste Voraussetzung für das Sprechen von Gott ist also das Hören dessen, was Gott selbst gesagt hat. Gott hat mit uns gesprochen, eben im Gebet, durch die Gebote, eben durch all das, was wir schon jetzt gesehen haben. Von Gott sprechen heißt zunächst, sich darüber im Klaren sein, was wir den Männern und Frauen unserer Zeit bringen sollen. Keinen abstrakten Gott, keine Hypothese, also irgendeine Theorie, sondern einen konkreten Gott, einen Gott, der existiert, der in die Geschichte eingetreten und in der Geschichte gegenwärtig ist. Den Gott Jesu Christi als Antwort auf die grundsätzliche Frage des Warum und Wie unseres Lebens. Von Gott sprechen verlangt daher einen vertrauten Umgang mit Jesus und seinem Evangelium. Es setzt unsere persönliche, wirkliche Erkenntnis Gottes voraus und eine große Leidenschaft für seinen Heilsplan, ohne der Versuchung des Erfolgs nachzugeben, sondern der Methode Gottes folgend. Also eben, er sagt, es braucht vor allem das persönliche Zeugnis. Man muss Kontakt gehabt haben, Erfahrung gemacht haben mit Jesus. Wie will man sonst von Jesus sprechen? Wie will ich übers Gebet sprechen? Wie will ich jemandem helfen, der sagt, ich habe so viele Zerstreuungen im Gebet, was soll ich auch machen, wenn ich selber nicht bete? Ja, ich kann vielleicht ein Buch zitieren, viele Theorien, aber das ist irgendwie trockene Materie. Aber wenn ich selber die Zerstreuungen überwunden habe, wenn ich selber die Gebote Gottes gehalten habe, wenn ich Erfahrung mit Jesus gemacht habe, dann werde ich aus meiner Erfahrung mit einfachen Worten den Menschen wirklich von Gott künden und ihnen Jesus ans Herz legen. Dann sagt er, Papst Benedikt weiter, von Gott sprechen heißt also, demjenigen Raum zu geben, der uns ihn kennenlernen lässt, der uns sein liebevolles Antlitz offenbart. Es heißt, das eigene Ich zu entäußern und es Christus darzubringen im Bewusstsein, dass nicht wir die anderen für Gott gewinnen können, sondern dass wir sie vielmehr von Gott selbst erwarten, von ihm erbitten müssen. Also eben nicht wir sind die Helden, sondern Jesus ist der Held. Und wir sollen eben unser Ich enttäuschen, heißt unser Ich ein bisschen aus dem Weg nehmen, damit es nicht im Weg steht und damit Jesus einfacher durchgehen kann. Und dann Papst Benedikt weiter. Der Apostel begnügt sich nicht damit, Worte zu verkündigen, sondern bindet sein ganzes Leben in das große Werk des Glaubens ein. Um von Gott zu sprechen, muss man ihm Raum schaffen, im Vertrauen darauf, dass er in unserer Schwachheit wirkt, eben erste Lesung, und wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Ihm Raum schaffen, ohne Furcht, mit Einfachheit und Freude, in der tiefen Überzeugung, dass unsere Verkündigung umso fruchtbarer sein wird, je mehr wir ihn und nicht uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Unser Leben im Glauben und in der Liebe wird zu einem Sprechen von Gott im Heute, weil es durch ein in Christus gelebtes Dasein die Glaubwürdigkeit, den Realismus dessen aufzeigt, was wir mit Worten sagen, die nicht nur Worte sind, sondern die Wirklichkeit aufzeigen, die wahre Wirklichkeit. Und dann, eben, man merkt, es ist wirklich ein Anliegen von ihm, er eben doppelt dann nochmals nach und damit möchte ich auch dann diese Überlegungen abschließen. Von Gott sprechen bedeutet, mit Nachdruck und Einfachheit, mit dem Wort und mit dem Leben das Wesentliche mitzuteilen, den Gott Jesu Christi, jenen Gott, der uns eine so große Liebe gezeigt hat, dass er Mensch geworden, für uns gestorben und auferstanden ist, jenen Gott, der darum bittet, ihm nachzufolgen und von seiner unermesslichen Liebe verwandeln zu lassen, um unser Leben und unsere Beziehung zu erneuern, jenen Gott, der uns die Kirche geschenkt hat, um den Weg gemeinsam zu gehen und durch das Wort und die Sakramente die ganze Stadt der Menschen zu erneuern, damit sie zur Stadt Gottes werden kann.
Ganz herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für Ihre Ausführungen, für Ihre Gedanken zum Evangelium und zu den Lesungstexten. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn Sie schnell anrufen, dann können wir noch vielleicht einen Anruf annehmen. Wenn Sie etwas einbringen können, vielleicht eine eigene Erfahrung oder Frage, die Telefonnummer ins Studio ist die 089 517 008 008. Noch einmal die Telefonnummer 089 517 008 008. Sie können gerne noch eine Ergänzung, eine Frage mit einbringen hier in unsere Sendung Höre Israel, Vorbereitung auf die liturgischen Texte der Messe vom kommenden Sonntag. Höre Israel, die Vorbereitung auf die liturgischen Texte von der Heiligen Messe am kommenden 16. Sonntag im Jahreskreis. Pfarrer Andreas Fuchs aus Kolbrunn in der Schweiz ist mit uns, hat uns die Texte ausgelegt. Ganz vielen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für diese reichhaltige Karte, die Sie uns bereitet haben. Da gibt es viel, was wir bedenken können, was Sie zum Buch der Weisheit gesagt haben, mit dieser Sanftmut vom heiligen Franz von Sales, aus der Einführung ins christliche Leben. Da gibt es viel, was wir mitnehmen können. Ganz herzlichen Dank. Anrufer sind jetzt keine mehr reingekommen und so bitten wir Sie nun zum Abschluss unserer Sendung um ein Gebet noch und um Ihren priesterlichen Segen.
Ja, wir wollen vielleicht das Gebet, das dem heiligen Augustinus zugeschrieben wird, Atme in mir, du heiliger Geist, beten, der ja auch zitiert wurde da ganz kurz, der heilige Augustinus, und dass wir wirklich so mit dem Heiligen Geist und im Heiligen Geist unterwegs sind und immer tiefer da hineinwachsen ins Beten und in die Glaubensverkündigung. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges behüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmermehr verliere. Und das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank für diese schöne Sendung und ganz viel Segen an Ihrer neuen Wirkungsstätte, Herr Pfarrer Fuchs. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung noch einmal nachhören möchten, heute im Laufe des Nachmittags schon in der Mediathek unter horeb.org eingestellt, da können Sie die dann abrufen und weiterleiten. Natürlich können Sie am Montag auch einen CD-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 08328 921 120. Alles Gute, auf Wiederhören, sagt Andreas Büscher.